Ja, vielen Dank an Susanne und auch an Elias für diese tolle Interpretation unseres Predigttextes. Wir haben uns nämlich überlegt, der Predigttext an sich ist einfach zu lange, um ihn vorzulesen, so wie wir das normalerweise im Gottesdienst tun. Und dann haben wir einfach mal rumgefragt und Susanne meinte, ach, lass uns daraus doch mal ein Anspiel machen. Von daher, das war der Predigttext. Und was folgt auf einen Predigttext? Die Predigt. Wie ich gerade schon in meiner Höhle erzählte, ist heute für mich so, ja, es ist aufregend, das erste Mal hier vorne zu stehen, so ganz alleine. Ich habe das schon mal mit Laura zusammen gemacht, aber diesmal sitzt sie nur unten und lächelt mich an. Und es gibt heute zwei Damen, die auch sich mal ausprobieren wollen, aus ihrer Komfortzone rauskommen. Und das sind Svenja und Maike. Und die beiden haben wir angesprochen und sie haben sich ja dazu berufen gefühlt, eine Andacht für euch vorzubereiten. Und auch das ist ja was Neues, aus der Komfortzone rauskommendes für die beiden. Und wir sind super dankbar, dass sie sich dazu bereit erklärt haben und Gottes Segen.
Der Gottesdiensttitel Kommen aus deiner Höhle raus, trifft ganz besonders und wunderbar auf mich zu. Wenn wir uns zunächst einmal eine Höhle als etwas Gemütliches, Schützendes oder meine Komfortzone vorstellen, kann ich sagen, da bin ich schon ganz schön weit rausgekommen. Am Anfang will ich vorausschicken, dass es heute nicht um eine Textauslegung gehen soll, sondern um Erfahrungsberichte. Unsere persönlichen Erfahrungen und eigenen Gedanken mit Jesus im Glauben an ihn unterwegs zu sein. Damit ihr noch ein bisschen besser reinkommt, will ich die Passage, die mich in der Vorbereitung des heutigen Themas besonders angesprochen hat, einmal vorlesen. Sie steht in Johannes 11, Vers 17 bis 28. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon 4 Tage begraben war. Bethanien war nur 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihm war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärest, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, sagte Martha. Das wird an jedem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Ja, in diesem Abschnitt steht Martha im Vordergrund. Und sie ist es eben auch, die mich inspiriert hat und in der ich mich selber sehr gut wiedererkenne. Dazu will ich zusammenfassen, was hier über Martha gesagt wird. Sie gehört zu dem Geschwistertrio, das Jesus sehr lieb hat. In ihrem Dorf ist sie mit Lazarus und Maria eine angesehene Person. Denn nun, da ihr Bruder gestorben ist, kommen viele Juden aus Jerusalem, um mit ihr zu trauern, sie zu trösten und ihr beizustehen. Sie ist voll Trauer und Schmerz über den Verlust. Sie wusste, wie viele andere um sie herum auch, dass Jesus schon viele Kranke geheilt hat. Warum dann nicht auch ihren Bruder? Jesus war doch ihr Freund, ein besonderer Vertrauter und Wegbegleiter. Aber er war nicht rechtzeitig da, mindestens 4 Tage zu spät. Für mich ist es da mehr als naheliegend, dass Martha enttäuscht ist. Und doch findet sie Mut, um auf Jesus zuzugehen. Es war nicht aus reiner Höflichkeit so ein, ich kenne ihn als guten Freund und ich gehe ihm mal entgegen. Ich lade ihn in mein Haus ein und ich werde eine höfliche Gastgeberin sein. Dazu hätte sie auch warten können, bis er ihr Haus betritt. Nein, eigentlich war sie enttäuscht. Aber sie hat sich nicht verkrochen, sondern ist ihm entgegengegangen. So geht sie auf ihn zu und konfrontiert ihn mit ihrer Erwartung. Sie spricht ohne Umschweife ihr Anliegen aus, wenn du doch da gewesen wärst. Kennen wir diesen Satz? Haben wir den auch schon mal so gedacht oder zu Jesus gesagt? Vielleicht aufgrund unseres eigenen Erlebens oder dort, wo wir mit Trauernden und Verzweifelten schon zu tun hatten. Dass Jesus das Verhalten von Martha nicht ungehörig empfindet, erkenne ich an seiner Reaktion. Er lässt sich auf einen Dialog mit Martha ein. Es ist keine theologische Diskussion über das Leben, das Sterben, die Auferstehung, wie es bei Zeiten mit den Schriftgelehrten, den Pharisäern oder auch den Sadduzäern geführt hat. Keine Theologie, keine Argumente. Es ist ein Gespräch auf Augenhöhe. Eine Einladung, ihm zu vertrauen, eine Einladung, stillzuhalten und sich an ihm zu orientieren und bei ihm festzumachen. Wenn er selber von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Soweit eine Theorie, aber dann fragt Jesus Martha einen entscheidenden Satz. Glaubst du das? Und was antwortet sie? Ja, du bist Gottes Sohn, der Messias, der in die Welt kommen soll. Ich lese daraus, dass Martha von der Theorie zur Praxis durchdringt. Ihre Reaktion lässt sich in meinen Worten so beschreiben. Okay, Jesus, wenn das stimmt, dann gehe ich jetzt zu meiner Schwester und hole sie, dass auch sie mit dir spricht. Du hast mich gesehen, du hast mich verstanden, du hast mir geantwortet, du hast mir Hoffnung gegeben, die ich so bitterlich nötig habe. Was passiert mit mir, wenn ich die Hoffnung verliere? Was passiert, wenn du deine Höhle verlässt? Dazu sagt Svenja gleich noch mehr. Was passiert mit uns, wenn wir Jesus begegnen? Ich möchte die Geschichte von der Auferstehung des Lazarus und der Trauer von Martha keinesfalls als Metapher oder Bild verstehen. Auf gar keinen Fall. Es kann vielmehr eine Anleitung sein. Ich persönlich konnte mich darin wiederentdecken und an ihr mich selber erkennen, wie ich Jesus begegnet bin. Und wie er letztlich mir begegnet ist. Als ich in meiner größten Trauer und Verzweiflung Jesus begegnet bin, hatte ich den absoluten Nullpunkt erreicht. Es war eine ganz ähnliche Situation, wie sie Martha erlebt hat. Und ich frage dazu heute noch, wie geht es mir, wenn ich meine Trauer, Wut und meinen Schmerz zulasse? Wenn ich Verzweiflung erlebe, wie halte ich das aus? Ist dann mein erster Gedanke, Jesus hat einen Plan, er wird Größeres tun? Halleluja, wenn das so wäre. Denn genau das war ja das, was Jesus über das Sterben des Lazarus vorweggesagt hatte. Aber er musste auch erstmal verstanden werden. Das musste erstmal geglaubt werden. Also, wie geht es mir, wie ging es mir, als ich Leid erfuhr, als ich Schmerzen der Trauer durchlitt und diese Trauer aushalten musste? Ich bin ein Mensch, der Schmerz gerne vermeidet, wie wahrscheinlich jeder von uns. Ich versuche oft, erstmal alleine klarzukommen. Möglichst nicht anfassen, nicht berühren, Begegnung vermeiden. Aber ich habe die tiefe Trauer kennengelernt, die Martha bei dem Tod ihres Bruders durchleidet. Darin ist Martha mir wirklich vertraut. Und es ist die Gegenwart Gottes, die mich hielt und hält. Ja, nur an ihr, der Gegenwart Gottes, war und ist der Schmerz der Trauer für mich auszuhalten. Und Jesus ist für mich Gottes Gegenwart. Trauer sucht man sich ja nicht aus. Es gab in meinem Leben schon genug Trauer, die mich gequält und auch in tiefe Verzweiflung getrieben hat. So oft Trauer und so viel Leid, die mich fast an die Unsinnigkeit des Lebens glauben lassen wollte. Aber ich wollte die Freundschaft zu Gott und zu Jesus nicht aufkündigen, denn ich war und ich bin eine Freundin von Jesus. Meinen allerersten Trauerprozess durchlitt ich, als mein Vater plötzlich und völlig unerwartet starb. Für mich hörte die Welt auf, sich zu drehen. Bei mir war es eher der Mut der Verzweiflung, mit dem ich mich Gott entgegenstellte und ihn anflehte, mir beizustehen. Ähnlich wie Martha habe ich all meinen Mut und den letzten Rest meiner Hoffnung zusammengenommen. Und ich habe Gott und Jesus mit meiner Trauer, meinem Schmerz und meiner Orientierungslosigkeit konfrontiert. Absolut ehrlich habe ich meinen Glauben an Gott, Freundschaft hätte ich das damals noch nicht nennen können, in die Waagschale geworfen und habe ihn herausgefordert, mir zu zeigen, wie das Leben jetzt weitergehen und noch gelingen soll. Gleichzeitig habe ich mich ihm, Gott und Jesus, ausgesetzt. Ich habe mich auf die Suche begeben und mich auf den Dialog eingelassen, inklusive des Reden Gottes zu mir. Und rückblickend kann ich sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt zu glauben wirklich angefangen habe. Da ist Reden entstanden, da hat Dialog begonnen, da ist Vertrauen gewachsen. Was ich noch so bezeichnend an dem Gespräch zwischen Jesus und Martha finde, es ist, dass es nicht um theologische Spitzfindigkeiten zum Thema Auferstehung geht, sondern um die Glaubensfrage schlechthin. Glaubst du mir? Es geht nicht um Wissen, sondern um Jesus selbst und das Vertrauen zu ihm. Er zielte damals auch auf mein Vertrauen ab. Und ich lerne nach wie vor, wie ich vom Jesus, das traue ich dir zu, zum vertrauensvollen Jesus, ich verlasse mich auf dich, komme. Wie ich vom Zutrauen zum Vertrauen gelange. Er führte mich aus einer im besten Fall positiven Glaubenstheorie zu der vertrauensvollen Praxis einer Freundschaft mit ihm. Ich wäre so gerne noch auf die anderen Personen eingegangen, die in der Geschichte vorkommen. Auf Maria, auf die Jünger, die auch eine richtig spannende Rolle spielen in dieser Geschichte. Auf Lazarus wird Svenja ja noch eingehen. Auf die Umstehenden, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Es sind so viele Beteiligte, für die sich eine Rede oder zumindest das Nachdenken lohnt. Das Größte natürlich ist, Jesus zu begegnen. Das ist auch, was auf alle Anwesenden zutrifft. Sie sind Jesus begegnet. Daher fasse ich nochmal zusammen, was allen und für alle gilt. Jesus ist zur Stelle und immer noch rechtzeitig. Er bringt Hoffnung, denn er gibt und ist das Leben. Er weiß, was wir brauchen und er hat einen Plan, den er uns, wenn wir mit ihm reden, auch zeigen wird. Er zeigt sich in seiner Macht und Herrlichkeit.
Yes. Wir haben gehört, wie Jesus Martha begegnet. Wir haben gehört, wie Jesus Maike begegnet. als Freund, offen und ehrlich, Selbstgefühle zeigend, Martha so wie Jesus. Und wir sehen, wie Jesus Lazarus begegnet. Komm aus deiner Höhle raus. Wir kennen die Geschichte von Lazarus häufig als Wunder der Auferstehung. Auch als Vorausdeutung auf Jesus. Und das Geniale ist ja auch, durch Jesus haben wir die Hoffnung der Auferstehung. Haben wir die Perspektive der Ewigkeit. Mega. Wir sind befreit aus der Höhle der Sünde, vom Tod ins Leben, vom Dunkel ins Licht. Aber heute soll es auch um die Höhlen unseres Alltags gehen. Die Höhlen unseres Alltags. Vielleicht die Höhle der Angst. Die Höhle der Trauer. Die Höhle der Ratlosigkeit, die Höhle der Arbeit, des Freizeitstresses, die Höhle der Wut und der Höhle der Unversöhnlichkeit, die Höhle der Rastlosigkeit. Ich weiß nicht, an welche Höhle du vielleicht denken musst. In welcher Höhle bist du gerade? Was ist deine Höhle? Komm aus deiner Höhle raus. Wenn Jesus, mein Freund, mich mit seiner Agape-Liebe, seiner bedingungslosen Liebe ruft, dann kann ich ihm vertrauen, darf ich ihm vertrauen und den Schritt aus der Höhle wagen. Der Stimme eines guten Freundes kann ich vertrauen. Ich kenne seine Stimme. Von Jesus werde ich nicht enttäuscht. Traue ich ihm? Traust du ihm? Auch wenn du vielleicht im ersten Moment wie Martha denkst, er ist zu spät. Und wage ich den Schritt aus der Höhle, wenn er mich ruft, oder bleibe ich vielleicht lieber drinne? Weil ich es mir so schön eingerichtet habe, weil mir alles so vertraut ist. Ich kann entscheiden, ob ich den Schritt aus der Höhle gehe. Wagst du den Schritt aus deiner Höhle? Jesus ruft, mein bester Freund, komm aus deiner Höhle. Laura, komm aus deiner Höhle. Andreas, komm aus deiner Höhle. Miri, komm aus deiner Höhle. Komm aus deiner Höhle. Doch, wie sieht das aus? Wie komme ich aus meiner Höhle raus? Ich meine, ganz konkret. Ich würde euch gerne für jede Höhle so einen 10-Schritte-Plan vorstellen und sagen, ja, wenn du das machst, dann funktioniert das bei allen Höhlen, in denen ihr steckt, in denen ich stecke. Doch es gibt leider kein Patent, keinen eindeutigen Weg aus den Höhlen. Und ich kann auch nicht sagen, aus der Höhle der Angst komme ich immer in dem. Was ich sagen kann, wenn ich aus der Höhle rauskomme, hilft der Blick auf Jesus. Hilft, ich muss den Weg aus der Höhle nicht alleine gehen. Jesus geht mit und Menschen gehen mit. Ich habe kein Patent, um aus den Höhlen rauszukommen. Aber ich möchte euch beispielhaft von zwei Höhlen in meinem Leben erzählen. Svenja, komm aus deiner Höhle raus. Ich möchte euch erzählen von zwei Höhlen. Eine Höhle, die Höhle der Trauer und die Höhle der Rastlosigkeit. Wir haben eben schon von einer Höhle der Trauer gehört. Auch ich steckte in dieser Höhle. Als Teenie ist meine Mutter viel zu früh an Krebs gestorben. Ich war in einer riesigen Höhle der Trauer verloren. Ich habe erlebt, wie Seelsorgegespräche mir geholfen haben. Und wenn Freunde die Trauer einfach ausgehalten haben. Wenn man auch noch Jahre nachgefragt hat. Und ich habe Jesus erlebt. Und das klingt jetzt richtig verrückt, das weiß ich. Aber ich habe in meiner Trauer erlebt, wie Jesus mich umarmt hat. Und das war für mich in dem Moment so real, dass ich mich umgedreht habe und ich dachte, da wäre jemand. Aber es war keiner da. Ich habe keinen gesehen. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich habe es für mich so erlebt. Und ich habe gespürt, wie er mich umarmt hat. Aus der Höhle der Trauer hinaus ins Licht des Trostes. Es gibt Höhlen, in denen stecken wir immer noch drin. Bei mir ist es die zweite Höhle, von der ich euch erzählen möchte, die Höhle der Rastlosigkeit. Manchmal sind wir in so einem Hamsterrad drin und man läuft und läuft. Und ich merke, ich bin noch in der Höhle drin und wage vielleicht erste Schritte raus. Beim Jüngerschaftsblut, Herzblut, durfte ich erkennen, Gott wünscht sich von mir, dass ich den Sabbat halte. Auch weil die Ruhe und die Zeit mit ihm mir gut tut. Nicht umsonst ist den Sabbat halten eines der 10 guten Worte, der 10 Gebote. Und ja, ich darf lernen, dass den Sabbat halten, dass es genauso wichtig ist, wie nicht zu stehlen. Mir hilft es, wenn ich an dem Tag mein Handy ausmache. Wenn ich wirklich alles stehen und liegen lasse und meine To-Do-Liste To-Do-Liste sein lasse. Und es ist dabei egal, ob der Sabbat für mich, der Zeit der Ruhe, ob das der Samstag oder der Sonntag ist oder welcher Tag auch immer. Aus der Höhle der Rastlosigkeit ins Licht der Ruhe. Vielleicht hast du auch schon erlebt, dass Jesus dich aus einer Höhle gerufen hat, befreit hat. Dann möchte ich dir Mut machen, erzähl es. Erzähl es anderen, teile es. Mach Mut, sei Wegbegleiter. Und auch wenn wir schon mal erlebt haben, dass Gott uns aus einer Höhle rausruft und wir daraus befreit wurden, merken wir doch irgendwie immer wieder, dass wir vielleicht in der nächsten Höhle stecken. Aus welcher Höhle ruft er dich? Und was könnten deine ganz konkreten Schritte sein, um aus der Höhle rauszukommen? Ein letzter Gedanke. Warum ruft Jesus uns eigentlich aus der Höhle raus? Er möchte dich befreien. Er möchte, dass du wieder lebendig wirst. Lebendig wie Lazarus. Er möchte, dass du im Licht lebst. Und er macht es bei Lazarus und vielleicht auch bei uns, damit andere ihn erkennen. Wie genial ist es doch, wenn wir aus unserer Höhle kommen, lebendig werden und gleichzeitig Ermutigung und Zeugnis sein dürfen. Also, sei mutig, werde lebendig, rise up, erhebe dich aus dem Grab wie Lazarus. Hörst du sein Rufen? Komm aus deiner Höhle raus. Wir wollen jetzt kurz eine Zeit der Stille haben. Eine Zeit, um unseren Gedanken nachzuhängen, um Gedanken vor Gott zu bringen, um vielleicht nachzufühlen, wo darf ich wie Martha mutig zu Jesus kommen, ihm ehrlich und gerade raus meine Sachen sagen? Wo möchte ich vielleicht Jesus als Freund einladen? Oder was ist meine Höhle und wie sehen die konkreten Schritte aus? Wir wollen stille werden und ich schließe die Zeit mit einem Gebet. Herr Vater Gott, ich danke dir und ich danke Jesus für deine Freundschaft. Du hast eine krasse Freundschaft zu Lazarus, Maria und Martha gehabt und diese Freundschaft, die wünschst du dir auch, dass wir die mit dir haben. Und ich danke dir, dass wir dir offen und ehrlich begegnen können und so wie auch Martha dir die Sachen mal im Kopf schmeißen können und du hältst es aus, du weinst mit uns. Danke, dass du unser Freund sein willst und bist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir Schritte aus unserer Höhle wagen. Dass wir Schritte ins Licht gehen. Sei du doch an unserer Seite, wenn wir die Schritte gehen und stell uns Leute zur Seite. Und ich bitte dich für Mut, dass wir mutig von unseren Höhlen erzählen und andere ermutigen dadurch. Danke, dass du es bist, der uns ruft. Du rufst uns bei unserem Namen. Du rufst jeden Einzelnen zu dir, aus der Dunkelheit ins Licht, in die Hoffnung. Ich danke dir dafür. Danke, dass du uns rufst. Amen.